April, April. Willkommen zur April-Ausgabe von Adam Online Audio. Diesmal geht's drum, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Nur so zu tun oder wirklich einer zu sein. Eine ganz wagemutige Geschichte über Lauren Cunningham, den Gründer von Jugend mit einer Mission, gibt's außerdem zu hören. Und dann hatte unser Chefredakteur Emmerich Adam die Gelegenheit, sich in einen Vortrag von Arno Backhaus einzuschleichen. Wir servieren Ihnen die audiophilen Beutestücke in kleinen Appetithäppchen im Laufe unserer nächsten Podcasts. Mein Name ist Peter Müller und wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß und inspiriertes Zuhören. Fraser Hawke wurde in Kanada geboren und arbeitet mit seiner Frau Puanana seit über 30 Jahren in internationalen Missionsprojekten. Besonders liegen ihm arme und bedürftige Kinder auf dem Herzen. Er ist ordinierter Pfarrer innerhalb des Verbundes der Episkopalkirchen und lebt im bayerischen Kaufering. Wo beginnt der Weg zum echten Mannsein? Wie aus Jungen Männer werden. Verärgert kommt der Junge aus dem Kindergottesdienst nach Hause und erklärt dem erstaunten Vater, dass er wegen einem Lied so sauer ist. Da heißt es doch glatt: Ich möchte ein Sonnenstrahl für Jesus sein. Auf die Rückfrage, was an diesem Text denn so entsetzlich sei, meint der Sohn: Ich will aber kein Sonnenstrahl werden, ich will doch Fernfahrer werden. Die meisten von uns Männern können sich wohl in diesen Jungen hineinversetzen. Sein Problem, diesen starken Gegensatz von Sonnenstrahl und Fernfahrer, können wir gut verstehen. Aber das ist noch gar nicht das Entscheidende. Der eigentliche Knackpunkt ist das ungeklärte Verhältnis zwischen dem, was wir tun, und dem, wer wir sind. Es geht also um den Gegensatz von Tun und Sein. In unserem westlichen Kulturkreis wird Männlichkeit und männliches Selbstbewusstsein vorrangig aus dem abgeleitet, was wir tun. Schon deshalb kommt sich ein Mann ziemlich eingeschränkt vor, wenn seine Männlichkeit darin bestehen soll, nur etwas zu sein. Aber glücklicherweise verwirklicht sich echtes Mannsein sowohl durch das Handeln als auch durch das Sein. Jesus behauptet, dass er die einzige und endgültige Antwort ist auf die Frage nach dem Sein, nach dem Selbstverständnis, nach der Identität. Daraus ergeben sich dann auch die folgenden Überlegungen. Nur ein Christ kann im eigentlichen, umfassenden Sinn Mann sein. Wenn ein Mann diese echte Männlichkeit in Christus aber nicht entdecken will, dann steht ihm nur ein einziger Ausweg offen. Der Versuch, sich zumindest den Anschein starker Männlichkeit zuzulegen. Auf der Suche nach seiner eigenen Männlichkeit ist er dann dazu verurteilt, sich sein Leben lang wie ein Mann zu verhalten, ohne es tatsächlich zu sein. Wir wollen diese anstrengende Falle nun etwas genauer betrachten, um besser zu verstehen und um den Zugang zu echter Männlichkeit entdecken zu können. Am besten setzen wir bei der simplen Beobachtung an, dass alle Männer ihre Männerkarriere einmal als kleine Jungen angefangen haben. Gott hat uns Menschen so konzipiert, dass wir auf dem Weg zur Persönlichkeitsreifung verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen. Wenn wir eine dieser Stufen erfolgreich bewältigt haben, dient sie als solide Grundlage für die folgende. Um herauszufinden, wie sich eine gesunde männliche Identität entwickelt, müssen wir uns vor allem mit zwei dieser Entwicklungsstufen befassen. Die Zeit zwischen dem 7. und dem 12. Lebensjahr ist von besonders großer Aktivität gekennzeichnet. Die Aufgabe, die ein Junge in dieser Zeit zu bewältigen hat, besteht nämlich in der Entdeckung, dass er etwas leisten kann, Er muss herausfinden, was er, vor allem außerhalb der Familie, kann und was er nicht kann. Er findet also durch aktives Erforschen und Experimentieren in diesem nun vergrößerten Lebensraum heraus, wie diese Welt funktioniert. Der bekannte dänische Entwicklungspsychologe Erik H. Eriksson bezeichnet dies als den Gegensatz zwischen Leistung und Minderwertigkeitsgefühl, den er für das bestimmende Grundmuster in diesem Altersabschnitt hält. Damit ihm dieser Erfahrungsprozess gelingt, braucht der Junge sowohl die Erlaubnis als auch die Gelegenheit zum Ausprobieren. Dabei wird er allerdings oft ein Durcheinander anrichten, sich eine blutige Nase holen und den Erwachsenen im Großen und Ganzen auf die Nerven gehen. Innerhalb bestimmter Grenzen ist dies aber ein durchaus gesundes Verhalten. Leider haben viele von uns nie die Erlaubnis oder die Gelegenheit zum Ausprobieren gehabt. Die Folge davon ist ein Minderwertigkeitsgefühl, das Empfinden, der Welt nicht gewachsen zu sein. Dann verlassen wir diese Phase mit unbeantworteten Fragen. Bin ich überhaupt fähig zu erfolgreichem Handeln? Kann ich wirklich etwas leisten? Kann ich die Herausforderung des Lebens aktiv meistern? Die nächste Station auf diesem abenteuerlichen Weg der Persönlichkeitsentfaltung ist die Pubertät. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Ansicht geht es dem Jungen in dieser Entwicklungsphase gar nicht vorrangig um Mädchen oder um die Frage, wie er mit seinem Pickelgesicht fertig wird. Der Teenager ist vielmehr auf der Suche nach sich selbst. Eriksson bezeichnet das als den Gegensatz zwischen Identität und Zwiespalt bzw. Rollenkonfusion. Die Fähigkeit, abstrakt zu denken, entwickelt sich mit dem Eintritt in die Pubertät deutlich weiter. Der Teenager benutzt diese neue, intellektuelle Fähigkeit nun zur Klärung seiner bisherigen Lebenserfahrungen. Die Aufgabe dieser Entwicklungsphase heißt in erster Linie, in allen Lebensbereichen, in denen es auf das Sein ankommt, Erfolg zu haben. Im Mittelpunkt stehen also die Bemühungen des Jugendlichen um intellektuellen Erfolg, um Erfolg im sozialen Beziehungsgeflecht, um Klärung seiner Gefühle, seiner ethischen Werte und seiner geistlichen Identität. Darüber hinaus versucht der Teenager, alle diese Aspekte zu einer umfassenden Identität zusammenzufassen. Seine Aufgabe besteht also schlicht und einfach darin, zu sein. Eines der größten Hindernisse auf diesem Weg zu einer abgerundeten Identität ist das unbewältigte Minderwertigkeitsgefühl aus der vorhergehenden Phase, mit dem manche Jugendliche dann in die nächste Phase, die Pubertät, hineinstolpern. Wenn wir nämlich die vorpubertäre Aufgabe, das Tun zu erlernen, nicht erfolgreich gelöst haben, dann schleppen wir sie weiter mit uns herum. Dadurch wird die große Aufgabe der Pubertät, unser Sein zu finden, dann natürlich umso schwieriger. Dies sieht so aus. Wir versuchen, unsere Identität primär durch Leistungen und Aktivität, also durch unser Tun, aufzubauen. Wir spielen bestimmte Rollen, um uns dadurch diese Identität zu verschaffen. Eine solche künstliche Identität tragen wir als Fassade vor uns her. Sie ist nichts Echtes, was in uns selbst gewachsen ist. Unter solchen Bedingungen endet die Suche nach Identität schließlich in Unsicherheit und Zwiespalt, in der Rollenkonfusion. Das Tragische an diesem Rollenzwiespalt ist, dass die meisten von uns genau diesen Weg einschlagen. Hinzu kommt, dass die westliche Kultur bei den meisten Männern die Tendenz, ihr Mannsein nur vorzuspielen, noch verstärkt. Diese Männlichkeit besteht dann nur aus einer Fassade, die durch typisch männliches Verhalten und Gehabe aufgebaut und aufrechterhalten wird. Also durch Tun anstelle von echtem Mannsein. Das offensichtlichste Beispiel, wie man Männlichkeit durch eine solche Rolle vortäuschen kann, ist der Macho. Was er tut, ist cool. Was er sagt, ist knallhart. Er raucht die heißeste Zigarette. Er benutzt das schärfste Rasierwasser. Er fährt das schärfste Auto. Er zeigt Härte. Aber in Wirklichkeit ist er zerbrechlich. Seine Härte ist ja nur eine Fassade, die um einen unsicheren, zwiespältigen Personenkern aufgebaut wurde. Echtes Mannsein beruht aber darauf, dass Denken, Fühlen und geistliches Leben, also die Spiritualität, eine echte Einheit bilden, die von innen kommt. Mit den Worten der Bibel könnte man deshalb auch sagen, echtes Mannsein ist vor allem ein Zustand des Herzens. Daraus folgt, das Leben als Christ ist der einzige Nährboden, auf dem echtes Mannsein sich gesund entwickeln kann. Diese These entspricht deshalb der Wirklichkeit, weil die Sünde die Quelle aller Desintegration im Kosmos ist. Sie trennt uns von Gott, von anderen Menschen und von uns selbst. Die Sünde macht Einheit in der Persönlichkeit unmöglich und beseitigt die Hoffnung, dass jemals wahres Mannsein entstehen kann. Aber Christus kam, um uns Leben zu bringen. Durch sein Opfer hat er unser Problem gelöst und wahres Mannsein erreichbar gemacht für alle, die sich an ihn wenden. Deshalb gilt der Satz, das wahre Mannsein kann letztlich nur in Christus beginnen. In ihm können wir nämlich, ganz unabhängig von unserer Vergangenheit, dieses Grundproblem, wer wir sind, lösen. Und von diesem Ausgangspunkt einer geklärten Identität, von unserem Sein, können wir dann auch zu effektivem Handeln, zu unserem Tun, fortschreiten. Wahres Mannsein beginnt tatsächlich im Herzen. Und es beginnt mit Christus. Daraus entsteht Stärke, die uns das Dienen ermöglicht. Und nicht Härte, die zum Herrschen führt. Rolf-Dieter Braun ist Diplom-Theologe und war lange Zeit Redakteur der Zeitschriften Der Auftrag und Kamm. Er lebt im bayerischen Hurlach und ist Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission. Der folgende Beitrag erschien in der Erstausgabe von Adam Online im Jahr 2004. Die Frage der Baggerfahrer. Lauren Cunningham findet seine Unternehmensidee. Wer Lauren Cunningham kennenlernt, merkt recht bald, dass er in mancher Hinsicht ungewöhnlich ist. Er war tatsächlich schon in allen Ländern der Erde, das sind über 220, und verbringt nach wie vor den großen Teil seiner Zeit auf Reisen. Der Grund? Vor 44 Jahren hat er ein Unternehmen gegründet, das inzwischen in mehr als 150 Ländern tätig ist und nach wie vor interessante Wachstumsentwicklungen aufweist. Man schätzt, dass inzwischen über 12.000 Mitarbeiter dazugehören. Auch mit seinen 69 Jahren ist dieser Mann immer noch erstaunlich dynamisch und versucht ständig, die Leute um sich herum für eine Menge neuer Ideen zu begeistern. Es ist aber nicht die Reiselust, die diesen weltreisenden Amerikaner in Bewegung hält. Er wird auch nicht von Profitträumen zu seinen neuen Ideen motiviert. Das von ihm gegründete Unternehmen ist nämlich ein internationales Missionswerk, das den programmatischen Namen Jugend mit einer Mission oder kurz JMEM trägt. Jedes Jahr nehmen über 30.000 junge Leute an den evangelistischen und karitativen Projekten von JMEM teil. wie hoch die Zahl der Menschen ist, die dadurch die Befreiungsbotschaft von Jesus Christus hören, kann man nur vermuten. Wieso geht es ihm vor allem um die jungen Leute? Eine Mitarbeiterin hat seine Arbeitsweise folgendermaßen beschrieben. Er denkt permanent in der Zukunft. Deshalb hat sich Lauren Cunningham damals etwas einfallen lassen, das vor allem junge Christen in Bewegung bringen sollte. Und er hat sich etwas kosten lassen. Als er vor etwa 50 Jahren diese interkonfessionelle Jugendmissionsbewegung, für die es keine Vorbilder gab, ins Leben rief, gab er seine sichere Stellung als Pastor auf und wagte den Schritt über die Grenzen seiner Konfession hinaus. Er wollte für Mitarbeiter aus allen Kirchen, nicht nur aus einer Konfession, offen sein. So etwas schien damals kaum vorstellbar und fast unmöglich. Von Unmöglichkeiten lässt Lauren sich nicht einschüchtern, sagte kürzlich jemand. Der Grund dafür ist, er kennt Gott nicht nur vom Hörensagen, sondern er hat sich als ein zentrales Lebensziel vorgenommen, Gott immer besser kennenzulernen. Und so hat er ihn auch als wahrhaft Allmächtigen und als väterlichen Versorger im wirklichen Leben kennengelernt. Durch die Frage von zwei jungen Männern kam Lauren Cunningham auf eine folgenreiche Idee. Er hatte gerade auf einer Reise die Probleme der Dritten Welt kennengelernt und erzählte nun Larry und Dallas davon. Beide arbeiteten mit schweren Baumaschinen. Sie fuhren Bagger, bedienten Kräne und Bulldozer. Ich begann, Dallas und Larry von meiner Reise zu erzählen. Ich sprach über die Bettler, den 16-Jährigen, der auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, die Hoffnungslosigkeit, das Wehklagen. Ich blickte Dallas und Larry an. Und die wirklich tolle Sache ist, es gibt so vieles, was ihr tun könntet, um einen wesentlichen Beitrag zu leisten, sagte ich. Sie stimmten mir zu. Dann aber kam die unvermeidliche Frage. Wir würden gerne helfen, aber wie können wir dies tun? Wir sind keine Missionare, wir fahren Bulldozer. Ihre Frage war für Lauren Cunningham nicht neu. Als Jugendpastor hatte er feststellen müssen, dass es für junge Leute in den meisten Gemeinden kaum echte Herausforderungen gab. Das System erforderte zuerst eine jahrelange Ausbildung und nach Ablauf dieser Zeit würden die meisten ihre glühende Begeisterung für die Missionsarbeit verloren haben. Die Lösung für Larry und Dallas sah nun folgendermaßen aus. In Liberia wurden einige Männer gesucht, die Baumaschinen bedienen konnten, um eine Straße durch den Dschungel zu einer Siedlung für Leprakranke zu bauen. Die beiden jungen Männer machten tatsächlich mit. Um das Geld für diesen Einsatz selbst aufzubringen, war Dallas sogar bereit, seinen ganzen Stolz zu verkaufen. Sein heißgeliebtes und gut gepflegtes Auto. Als die beiden nach einem Jahr zurückkamen, stellte Lauren Cunningham fest, dass sich diese zentrale Geschäftsidee für sein neues Unternehmen bewährt hatte. Das Gesicht von Dallas leuchtete vor Aufregung, als er über den Bau der Straße berichtete und über ihren evangelistischen Dienst an den Wochenenden. Dieses Abenteuer, sagte er, sei das Wichtigste, was er je in seinem Leben erlebt habe. Ich wusste, dass, ganz gleich was Dallas und Laris von nun an taten, ihr Leben eine neue Dimension enthalten würde. Das Wissen, eine wichtige Rolle dabei gespielt zu haben, das Evangelium in alle Welt zu tragen. Diese Art des Einsatzes war nicht nur für die beiden Baggerfahrer eine wegweisende Lösung. Zehntausende junger Christen haben seither an ähnlichen Evangelisationseinsätzen teilgenommen, dadurch erste Einblicke in die vielen möglichen Formen von Missionsdienst bekommen und herausfinden können, was davon ihrer Berufung entspricht. Die Idee des JMEM-Gründers war damals zwar etwas völlig Neues und bedeutete für alle Beteiligten ein großes Risiko, aber sie kam bei den jungen Leuten an. Überall hatte ich junge Leute wie Dallas und Larry getroffen, die sich danach sehnten, etwas Bedeutungsvolles zu tun. Als Teenager hatte er selbst gelernt, was wirklich wichtig ist. Etwas Tieferes bewegte mich. Eine stille, beharrliche Stimme in meinem Innern sagte mir, dass mein Leben aus mehr als Autos oder Schritthalten mit anderen bestehen sollte. Dass die Zeit für ungewöhnliche Aktionen reif war, wusste Lauren Cunningham nicht nur aus seinen Beobachtungen. Ihm war schon immer wichtig, dass Gott selbst die Akzente in seinen Planungen setzen konnte. Jemand hat ihn so beschrieben: Als erstes fällt bei ihm auf, dass er auf Gott hört und dadurch prophetische Impulse von Gott bekommt. Das hängt auch damit zusammen, dass er viel Zeit mit Gott verbringt. Dahinter stehen Gedanken, die Christen aus der Bibel kennen. Jesus achtete ständig darauf, was seinem himmlischen Vater gerade wichtig war, und ist auch darin für seine Nachfolger ein Vorbild. Gott will seinen Leuten durch Worte, Bilder und andere prophetische Impulse zeigen, was ihm wichtig ist und was dran ist. Es ist daher sicher kein Zufall, dass der JMEM-Gründer an seiner Biografie ein praktisches Ratgeber-Kapitel anfügt, das den Titel trägt: Wie man Gottes Stimme hört. 12 wichtige Punkte. Wo hat er das gelernt? Diese für ihn charakteristische Lebenshaltung ist ebenfalls in Erfahrungen seiner Jugendzeit verwurzelt. Es ist deshalb auch kein Zufall, dass Lauren Cunningham in seiner Biografie das Kapitel über seine Kindheit und Jugend mit dem Wort Familienerbe überschreibt. Viele praktische Lektionen hatte er von seinen Eltern lernen können. Sein Vater war schon als junger Pastor von Stadt zu Stadt gereist und hatte auf den Straßen gepredigt. Meine Eltern gingen überall hin, wo sie glaubten, dass Gott sie hinsandte. Ihr ganzer Besitz bestand aus einem 8 Jahre alten Chevy, ein paar Musikinstrumenten, einigen Kleidungsstücken und natürlich ihrer Bibel. Sie waren völlig überzeugt, dass sie mit dieser Ausrüstung das Werk Gottes tun konnten, und zwar auf wirksame Weise. Das bedeutete natürlich, dass sie Gottes Stimme deutlich hören mussten. Mein Vater und meine Mutter redeten viel über Gottes Führung. Sie waren damit vertraut, Gott durch die Heilige Schrift zu vernehmen oder auch durch Träume und Visionen. Der Zweck göttlicher Führung, so sagte mein Vater immer, sei, dass Menschen von Jesus Christus erfahren. Meine Eltern brachten uns bei, auf Gottes Stimme zu hören. Ich machte darin schon sehr früh, im Alter von 6 Jahren, eine persönliche Erfahrung. Ich hörte, wie Gott nach einem Sonntagabend-Gottesdienst zu mir sprach und wusste von da ab, dass ich zu ihm gehöre. Was jedoch viel bedeutete, war, Gottes Stimme in den täglichen Ereignissen von Montag bis Samstag zu hören. Diese Lebenserfahrung und Zielsetzung von Lauren Cunningham kommen in dem Motto, an dem sich JMEM orientiert, treffend zum Ausdruck: Gott kennen und ihn bekannt machen. Hier kommt, wie angekündigt, der erste Teil eines Mitschnitts eines Vortrags von Arno Backhaus. Wenn Ihnen das Herz nach mehr steht, dann gehen Sie doch auch einfach mal auf www.arno-backhaus.de.
Wenn ich so an den Humor denke, grundsätzlich, denke ich so an 4 Punkte. Erstens, ich lache gerne über meine eigenen Witze. Also ich habe so 2 Witzbücher geschrieben und manchmal lese ich die und dann lache ich und meine Frau sagt, was liest du da gerade? Da sage ich, ja, das Witzbuch, das oder das, das hast du selbst geschrieben, weil ich für die immer noch Witzbuch. Dürfen sich 2, sagt der eine, hat man dir schon gesagt, dass du gut aussiehst? Sagt der andere, nein, sagt, wird auch keiner. Da kommt ein Mann nach Hause und sagt, Schatz, ich habe mir ein Puzzle gekauft, 25 Teile, habe ich 4 Stunden zu gebraucht. Sagt die Frau, ist halt dann toll. Sagt, auf dem Karton stand 3 bis 4 Jahre. Da ist ein Mann, der ruft bei der Frau in der Arbeit an, sagt, Schatz, ich krieg das Puzzle nicht zusammen. Ich bin schon schon seit 5 Stunden am Puzzeln, ich werde bald verrückt. Sagt die Frau, was ist denn vorne auf dem Karton? Sagt der Mann, ein roter Hahn. Sagt die Frau, legt die Cornflakes wieder in die Packung. Nur noch eine letzte kleine Kostprobe. Da steht einer auf dem Fußballfeld und sagt ständig 20.000 Zuschauer, 22 Spieler, ein Schiedsrichter, 20.000 Zuschauer, 22 Spieler, ein Schiedsrichter. Sagt der andere, sag mal, spinnst du, warum sagst du immer 20.000 Zuschauer, 22 Spieler, ein Schiedsrichter? Sag, stell dir mal vor, 20.000 Zuschauer, 22 Spieler, ein Schiedsrichter ist ja auch, und mir scheißt der Vogel auf den Kopf. Solche Witze, die können jedes Mal wieder neu lachen, vielleicht gibt es daran, dass ich so eine große Fantasie habe. Allerdings unseren Kindern, bei denen wird es schwierig, den Kindern die Witze zu erzählen. Die Rebecca, die hat früher, als sie noch bei uns gewohnt haben, wir haben 3 Kinder aus dem Haus, als sie noch bei uns war, noch jünger war, und den Witz beim Frühstück dann erzählt haben, hat gesagt, die Rebecca, Papa, das soll witzig sein, erzähl das ja nicht auf der Bühne, das ist peinlich. Also zu Hause war es nicht sehr, sehr spaßig, obwohl meine Frau und ich, meine Frau und unsere ganze Familie lachen sehr viel, wir lachen viel, erzählen uns nicht so viel Witze, aber wir sind sehr humorvoll, lachen gemeinsam. Manchmal bekommt meine Frau einen Lachkrampf, das tut dann richtig weh, aber das macht auch irgendwo Spaß. Und das Letzte, eigentlich müsste man mit dem Letzten anfangen, aber das, was mir zuletzt einfällt, ist das, womit mein Leben begann, als ich geboren wurde, vor 57 Jahren. Der geht ans Handy. Die Japaner lassen sich wieder Koteletten wachsen. Als Sony hat ein Handy mit Klettverschluss. Okay, ich wollte euch sagen, mein Leben fing gar nicht so witzig an, wie es jetzt klingt oder wie es aussieht, sondern ich bin ein ADS-Mensch, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, und dann auch H, das Hyperaktive. Also wie beim Super gibt es auch so ein Sondersuper, was fährt nochmal schneller. Das hatte zur Folge, dass ich viermal von der Schule geflogen bin, dreimal sitzen geblieben bin, etliche Konflikte mit Polizei und Nachbarschaft und anderen zu tun hatte. Das hat mein Leben die ersten 16 Jahre geprägt, bis ich Christ wurde. Und dann habe ich erst langsam lernen müssen, überhaupt mal Freude wahrzunehmen. Da werde ich euch einiges zu erzählen. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Keine Drohbotschaft, sondern eine frohe Botschaft. Und eigentlich war das Wort Evangelium, kam aus dem politischen Bereich, hatte gar keinen religiösen Bezug. Wenn Steuern entlassen wurden, wenn Sklaven frei kamen, das war das Evangelium. Erst später wurde dieser Begriff zu einem religiösen Begriff. Ich weiß nicht, ob ihr die kürzeste Predigt in der Bibel kennt, in Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, nur siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. 14 Worte war die Predigt lang, früher waren die Predigten noch kürzer. Und hatten Freude zum Thema. Da steht nicht, hier steht, fürchtet euch nicht, heißt so viel, ey, be cool, baby. Ich bin bei euch, alles, Freude ist angesagt. Nicht, Gott kommt nicht mit der Fliegenklatsche drauf. Leute, jetzt geht's aber rum. Fürchtet euch nicht, Freude ist angesagt. Freude ist angesagt beim verlorenen Sohn. Komm mal hier nochmal drauf zu. Die Ewigkeit wird mit Freude ausgefüllt sein. Nicht mit Erbsenzählerei. In Lukas 6, Vers 21 können wir lesen, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Das ist unser Ziel. Am Ende steht die Freude bei Gott. Kommt jemand zum Pfarrer? Herr Pfarrer, werden wir droben unsere Lieben wiedersehen? Pfarrer, ja, die anderen aber auch.
Schluss unseres heutigen Podcasts hätte ich noch eine Frage an Sie. Ja, an Sie ganz persönlich. Schicken Sie uns doch eine Mail und schreiben Sie uns drei Dinge. Erstens, wo hören Sie normalerweise Podcasts? Beim Joggen, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn. Zweitens, mit was hören Sie Ihre Podcasts? Auf Ihrem PC, mit einem MP3-Player, im Autoradio? Und drittens schließlich, was gefällt Ihnen an Adam Online Audio am besten? Also auf was freuen Sie sich immer, wenn Sie es hören? Natürlich dürfen Sie uns auch gern Themenvorschläge oder sonstige Kommentare schicken. Ihre Antwort bitte an podcast@adam-online.de. Vielen Dank für Ihr Mitwirken, das hilft uns, den Podcast noch besser zu machen. Mein Name ist Peter Müller und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eines Tages im Garten Eden. Eva ruft zu Gott.
Herr, ich habe ein Problem.
Was ist dein Problem, Eva?
Herr, ich weiß, du hast mich erschaffen und diesen wunderbaren Garten um mich herum und all diese wundervollen Tiere und diese herrlich amüsante Schlange. Aber ich bin nicht glücklich.
Warum das, Eva? Kam die Antwort von oben.
Herr, ich bin einsam und ich kann Äpfel einfach nicht mehr sehen.
Nun, Eva, in diesem Fall habe ich eine Lösung. Ich werde einen Mann für dich erschaffen.
Was ist ein Mann, Herr?
Dieser Mann wird eine fehlerhafte Kreatur sein, mit vielen schlechten Angewohnheiten. Er wird lügen, er wird betrügen und er wird eitel sein. Insgesamt gesehen wird er dir eine ganze Menge Schwierigkeiten bereiten. Aber er wird größer sein als du, schneller. Und er wird jagen und Dinge umbringen wollen. Wenn er erregt ist, dann wird er ziemlich komisch aussehen. Aber ich werde ihn so erschaffen, dass er deinen Bedürfnissen ideal entspricht. Er wird ziemlich geistlos sein und sich für kindisches Zeug begeistern, wie kämpfen oder einen Ball durch die Gegend schießen. Er wird auch nicht zu schlau sein. Also braucht er immer deine Anleitung, um richtig denken zu können.
Klingt klasse, sagt Eva und zieht ironisch die Augenbraue hoch.
Und wo ist der Haken, Herr?
Naja,
du kannst ihn nur unter einer Bedingung haben.
Und die wäre, Herr?
Also, wie ich schon sagte, er wird stolz sein, arrogant, selbstverliebt.
Ja, also du musst ihn einfach glauben lassen, dass ich ihn als erstes erschaffen habe.
Und denk immer dran, das ist unser kleines Geheimnis. Ha ha ha!